auch von mir einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Wir haben heute Morgen einen Text, der gar nicht ganz so oft vorkommt. Wir sind im Hohenlied. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch öfter lesen, ob Sie da sich gut auskennen. Fakt ist, über dieses Buch wird sehr viel gestritten. Es gibt viel Unklares. Es gibt Verdächtigungen, Anmaßungen, Bewertungen. Aber heute gucken wir rein ins Hohelied, Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Und schauen mal, was dieser kurze Abschnitt über die Liebe sagt. Hohelied 8, Verse 6 und 7. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles Gut in seinem Haus um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Eine ganz kleine Passage aus diesem Buch. Hohelied ist eigentlich eine Liedsammlung der Liebeslieder Israels. Wer der Verfasser ist von diesem Buch, das ist immer fraglich, das wird schwer diskutiert, aber man nimmt an, diese Lieder wurden vom König Salomo geschrieben und die Frau, die er da so begehrt und die er so liebt und nach der er sich so sehnt, das ist Sulamit, seine Geliebte. Und immer wieder die Frage, für was oder für wen steht Sulamit? Ist es einfach nur eine Frau? Geht es hier um einen Titel? Geht es um die Stadt Jerusalem? Wie muss man das bildlich und geistlich verstehen? Da gibt es ganz große Diskurse. Aber das schieben wir heute Morgen alles auf die Seite, würde ich sagen, und gehen ganz schlicht und ergreifend an den Text dran. Es wird hier nämlich etwas über die Liebe gesagt. Übrigens wird die Liebe hier zum ersten Mal in der Bibel definiert. Im Vorfeld gibt es keine derartige Definition über Liebe. Das fängt erst hier in Kapitel 8, Vers 6 an. Die Liebe ist stärker als der Tod. Eine ganz klare Definition von Liebe. Also diese Sulamit spricht nicht selber, sondern Salomo, der zitiert sie. Und er spricht davon, wie sie, diese Sulamit, die Liebe versteht. Und sie sagt hier, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Und da haben wir schon eigentlich den Kernbegriff. Die Sulamit möchte ein Siegel sein für ihren Geliebten. Und sie sagt das in doppelter Form. Sie sagt das, ich möchte ein Siegel sein auf deinem Herzen und ich möchte ein Siegel sein auf deinem Arm. Und genau um diese zwei Dinge möchte ich heute Morgen so ein bisschen gedanklich kreisen. Das Siegel auf dem Herzen und das Siegel auf dem Arm drücken eigentlich zwei Dimensionen der Liebe aus. Ein Siegel, das man auf dem Arm trägt, ist etwas Sichtbares und ein Siegel, das man auf dem Herzen trägt oder vielleicht auch im Herzen trägt, das ist etwas Innerliches, vielleicht nicht direkt Sichtbares. Und die Sulamit möchte gerne beides für sich beanspruchen. Da sieht man mal, wie stark Liebe ist und was da eigentlich alles dranhängt. Dieser Anspruch, dieser Wunsch, leg mich wie ein Siegel auf deinen Arm. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen Ihrem Geliebten oder Ihrer Geliebten gesagt haben, ich möchte heute an deinem Arm als Siegel sein. Was heißt das denn? Was will sie denn damit? Was soll denn ausgedrückt werden mit diesem Wunsch? Jetzt müssen wir wissen, Siegel spielen im Alten Testament immer eigentlich eine wichtige Rolle, wenn es um Macht geht. Wenn es um Autorität geht, es wurde nicht alles versiegelt, sondern nur wichtige Dokumente wurden versiegelt, Rechtsordnungen wurden versiegelt, Bücher oder Briefe. Wenn das Siegel drauf war, dann war das endgültig autorisiert von dem, der es herausgegeben hat. Und es gab verschiedene Siegel, die eine entsprechende Macht auch dargestellt haben. Und das erste Mal, als ein Siegel auftaucht im Alten Testament, geht es um Juda, der seinen Siegelring der Tamar gibt als Pfand. Und später soll ja die Tamar verbrannt werden. Und da zieht sie diesen Siegelring vom Juda raus und sagt, wem der gehört, von dem habe ich das Kind. Ne? Also Siegelring war damals beim Juda das Zeichen, das ist meine Unterschrift, damit verbürge ich mein Leben, damit steht und fällt meine Ehre als Mann in der Gesellschaft. Und diesen Siegelring hatte er damals weitergegeben als Pfand. Oder wir haben auch bei Josef, Josef kriegt ja den Siegelring des Pharao und ist damit eigentlich im Auftrag des Pharao so bevollmächtigt wie der Pharao selbst. Also er wird nicht nur Stellvertreter, sondern er wird tatsächlich auch Sprecher von Pharao. So wichtig ist für Josef der Siegelring. Damit konnte er alle Türen aufmachen. Damit konnte er alle Gesetze machen. Ja. Der Siegelring, das war das Machtinstrument für den Josef, um wirklich auch seine Interessen mit zu vertreten. Dann wissen wir, dass alle Könige im Alten Testament natürlich Träger eines Siegelringes waren. Und auffallend finde ich, und das liebe ich, glaube ich, also auch besonders im Haggai, als Gott sich einen rauspickt aus dem Volk, den Zerubabel. Und sagt Zerubabel, ich mache dich zu meinem Siegelring, weil ich dich erwählt habe. Und da merkt man schon, das mit dem Siegelring, das hat auch was mit Gott zu tun. Ja? Also Gott kann auch so einen Siegelring verteilen, vergeben und Gott macht es über Erwählung. Ich will dich, Zerubabel, dass du Israel aufbaust und ich mache dich zu meinem Siegelring. Ich mache dich zu meiner Autorität in diesem Volk. Und jetzt will die Geliebte vom König, die will jetzt sein Siegelring sein. Also das ist ja schon mal ein Anspruch, liebe Frauen, darunter geht nichts. Das ist das, was es sich wünscht. Der König, der soll mit ihr seinen Willen unterschreiben, mit ihr sich dem Volk präsentieren, mit ihr seine Autorität und Wertschätzung darstellen. Das ist schon unglaublich stark, ein unglaublich starkes Zeichen nach außen. Und komischerweise finden wir das nicht nur im Alten Testament mit dem Siegelring, wir finden es auch im Neuen Testament, beim Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Beispiel. Als der nach Hause kommt, geht ihm der Vater entgegen und steckt ihm diesen Siegelring an den Finger und gibt ihm das Purpurkleid und steckt ihm die und packt ihm Schuhe an die Füße und nimmt ihn in vollem Umfang, in vollem Respekt, in voller Autorität wieder in seine Familie auf. Da haben wir auch wieder eine geistliche Komponente drin, ja, dass ein Siegelring, der vergeben wird vom Vater, dass der das Leben und den Stand eines Kindes komplett verändert. Und Paulus spricht vom Versiegelt seinem Heiligen Geist. Jesus sagt es ein bisschen anders, bleibt in mir und ich in euch, dann klappt's, dann bringt ihr Frucht. Also dieses Verbundensein auf ewig und das nach außen transportieren, das ist der sichtbare Liebesbeweis, das sichtbare Zeichen für Liebe, für Einheit zwischen zwei Geliebten. Es sind doch einige hier heute Morgen, die den Ring tragen. Ich weiß nicht, welche Bedeutung, mit welcher Autorität Sie damit unterwegs sind. Ich denke, das ist sehr individuell gestaltet. Aber was noch viel wichtiger ist, wo wir alle mit unterwegs sind, ist die zweite Bedeutung, die von Sulamit gewünscht und gefordert wird. Ich möchte ein Siegel auf deinem Herzen sein. Also, ich möchte da eine Versiegelung erleben, sagt sie, wo eigentlich nichts sichtbar wird. Da geht es um die Haltung und um die Einstellung. Und Die Verse, die wir jetzt hier haben, Vers 6 und Vers 7, die sprechen von diesem inneren Siegel, gar nicht vom äußeren, sondern vom inneren Siegel der Liebe. Und es ist eigentlich ein Viervierteltakt, den wir hier kriegen. Und ganz interessant, angefangen wird, die Liebe ist stärker als der Tod. Das ist der Auftakt. Die Liebe ist stärker als der Tod. Da merken wir, der Tod ist sehr stark. Wir wissen, wenn wir vor irgendwas Angst haben, dann haben wir Angst vor dem Tod. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, Jesus hat geweint, als Lazarus gestorben ist. Jesus hat gezagt und gezittert, als er in Gethsemane kniet und weiß, er geht auf den Tod zu. Wir wissen aus der Offenbarung, dass der Tod so stark ist, dass selbst das Weltgericht ihn nicht aufhalten wird. Er wird das Weltgericht sogar überstehen. Und Paulus sagt es mit Recht, der Tod ist der letzte Feind, der erst geht, wenn Jesus es sagt. Und das Totenreich, ich meine, wir haben jetzt gerade Halloween, da passt irgendwie doch auch dazu, ne? Das Totenreich ist die Macht, die den Toten bis zur Auferstehung unter Verschluss hält. Der Tod hat eine unfassbar starke Macht. Und jetzt sagt hier der Text, sagen sich die Geliebten zueinander, so wenig wie das Totenreich einen Toten wieder rausbringt oder rausgibt, so wenig gibt die Leidenschaft den Geliebten oder die Geliebte wieder her. Wahnsinn! Also leidenschaftliche Liebe, ja, die ist wirklich, die geht über den Tod hinaus. Wer wirklich liebt, der stirbt lieber, als dass er von seiner Liebe loslässt. Geht's weiter im Viervierteltakt. Der zweite Schlag ist, dass die Liebe wie eine Flamme ist, wie eine Feuerglut, wie eine Gottesflamme. Da wird richtig bildlich nochmal gesprochen, wo nochmal gezeigt wird, dass eine Eifersucht auch in der Liebe steckt, ja, dass da was Zerstörerisches auch in der Liebe aufkochen kann, aber dass sie genauso gut etwas Reinigendes mit sich bringt. Wenn die Gottesflamme auffrischt oder aufkommt, dann ist das eine Liebe, die durchs Feuer geht. Wird ja manchmal auch besungen in den Liebesliedern, wo man alles für die Liebe hingehen würde. Hier heißt es, ich würde durchs Feuer gehen. Und ich dachte an Jeremia, Kapitel 20, Vers 9, wo er sagt, ich habe nicht mehr an Gott denken wollen und ich wollte nicht mehr in seinem Namen sprechen, aber es wurde in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer und ich konnte nicht aufhören, von meinem Gott zu reden. Merkt ihr, wenn wir in einer Gottesbeziehung sind, dann kommt da diese Liebe einfach in unser Leben rein. Die Liebe geht nicht nur durchs Feuer, die Liebe geht auch durchs Wasser, heißt es hier. Und die Liebe, die ist nicht käuflich. Wir haben also ein ganz komischer Fächer, der aufgebaut wird. Ja? Diese innere Liebe, die geht in den Tod, stärker als der Tod. Die innere Liebe, die geht durchs Feuer, durchs Wasser. Und sie ist nicht käuflich. Und dieses nicht käuflich sein, das ist besonders interessant zu lesen, weil wir es ja hier mit Salomo, dem reichsten Mann seiner Zeit, zu tun haben. Der Mann, dem alles gehört. Der Mann, der haben kann, was er will. Und selbst er kann Liebe nicht kaufen. Liebe entsteht aus freien Stücken. Und jetzt haben wir diese zwei Sachen. Wir haben einerseits das sichtbare Siegel. Ich möchte das Sichtbare für mich sein, dieses sichtbare Siegel haben. Und ich möchte auch dieses innere Siegel am Herzen sein, möchte ich beanspruchen. Und da merken wir, wir als Menschen, wir sind bereit, für die Liebe viel zu tun. Und wir als Menschen, wir haben manchmal sehr seltsame Herangehensweisen, um Menschen eben zu mit unserer Liebe zu kriegen oder in unserer Liebe zu halten oder mit unserer Liebe nachzugehen. Wir Menschen, wir verstehen Liebe so ganz individuell, aber hier haben wir es mit der Gottesliebe zu tun. Gott ist in seiner Liebe gekommen. Jesus ist durch die Liebe, durch den Tod gegangen. Jesu Geist ist das Feuer, das in uns brennt. Wir sind getauft im Wasserbad der Taufe in die Auferstehung Jesu. Und wir sind in Nachfolge aus Freiheit heraus. Wir lernen also in der Jesus-Beziehung eine Art der Liebe kennen, die Ewigkeitswert hat, die uns in diese ewige Beziehung, die uns dieses ewige Siegel Gottes ins Herz hineingibt, wo wir sagen dürfen, ja, tatsächlich, ich darf heute für mich sagen, das Siegel Gottes in meinem Herzen. Ich erlebe, dass Gott sich zu mir stellt, im Tod, im Feuer, im Wasser, in der Freiwilligkeit, in allem. Dieser lebendige Gott, der stellt sich zu mir. Der nimmt alles mit hinein, um mir seine Liebe zu zeigen, entgegenzubringen, mich damit hin aufzunehmen, mich aufzuwerten, mich anzunehmen in seiner Herrlichkeit. Und das dürfen wir in unserem Alltag nach außen hin leben. Dieses Infiziertsein von der Liebe Gottes, das dürfen wir sozusagen an unserem Arm tragen. Das dürfen wir nach außen hin sichtbar zeigen, dass wir Kinder dieses geliebten Gottes sind. Ist es nicht eine Ermutigung in einer Zeit, wo die Liebe so kalt geworden ist? In einer Zeit, wo die Liebe so fordernd geworden ist, zu wissen, dass da ein Gott ist, der liebt in Freiwilligkeit, der liebt durch den Tod, durchs Feuer, durchs Wasser, der mich einfach in seiner Gemeinschaft haben will. Und ich wünschte mir, wir könnten das viel mehr begreifen, wir könnten das viel mehr aufnehmen, wir könnten das viel mehr aufsaugen und dann wirklich auch irgendwie durch jede Pore unserer Haut durchdrücken und sagen, ich bin ein Gotteskind, ich bin so geliebt, mir fällt so leicht, meine Mitmenschen zu lieben. Und da merken wir auch, dass Liebe kein Dogma ist, sondern immer wieder diese ganz nahe Herzensbeziehung braucht. Wenn Jesus in meinem Herzen stark sein darf, wenn er mein Herz stark erreichen darf, dann fällt es mir leichter, in meinem Umfeld diese Liebe Gottes weiterzugeben. Es zeigt mir wieder dieses Angewiesensein, wie zerbrechlich, wie fragil das ganze System Liebe ist, weil sie nicht in unseren Kopf reingeht, weil sie nicht verständlich ist für uns. Aber wir dürfen immer wieder neu von der Liebe Gottes lernen. Was wir nicht können, kann Gott. Und bei ihm in der Schule zu sein, das ist unser größtes Geschenk. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort deine Liebe kennenlernen dürfen. In Jesus wurde sie so richtig handgreiflich, praktisch, real und für uns ist es manchmal nur so ein Gedankengebilde, aber wir dürfen da einsteigen durch deinen Heiligen Geist, durch den Glauben an dich. Und ich danke dir dafür, dass du uns in die Tiefe und in die Weite und in die Höhe deiner Liebe führst. Auch jetzt hier in dieser Welt, in unserem Alltag, in unserem Leben. Danke dafür. Amen.